was die Kirche leistet an sozialer Arbeit, an seelsorgerlicher Arbeit, an wirklichen Dienst an den Menschen, der wirklich auch so das Angesicht des Planeten umkrempelt, es ist, niemand kommt da dran. Du wirst nicht glücklich, wenn du nicht dienst. Es ist eine Illusion, wenn du dich die ganze Zeit damit beschäftigst, wie kann ich glücklich werden, wie finde ich meine Erfüllung, was macht mich froh. Das ist die sicherste Methode, um immer am Glück vorbeizuschrappen. Mhm. Wenn du dich committest zu einem Dienst, wenn du dich hingibst, wenn du dich verschenkst, dafür sind wir gemacht. Ja. Dafür sind wir von Gott gedacht, uns herzuschenken. Nicht die ganze Zeit zu schauen, was fühlt sich für mich jetzt gerade gut an. Das ist die Sicherheit und es ist dann fast tragisch. Ich finde, dann triffst du Leute, wo du denkst, es tut mir so leid, du könntest so viel Freude haben. Hm. Trau dich mal.
Anne Fleck, herzlich willkommen zurück in deinem Lieblingspodcast.
Best Podcast of all time.
Unser Stammgast. Mal auf der Seite, mal auf der hier. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
Mhm. Ich auch.
Ich freue mich auch über das, worüber wir heute sprechen werden. Nämlich über, du hast es in einer Folge mal so gesagt, Kirche ist the number one global player der Nächstenliebe. Mhm. Dazu stehst du und darüber reden wir, was du damit jetzt dann meinst.
Ja, genau.
Das musst du nämlich erklären. Aber bevor wir anfangen, habe ich eine ganz wichtige Frage für dich. Die habe ich schon einige meiner Gäste gefragt und wirklich dadurch sehr viel gelernt über sie. Mhm. Nämlich, wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du dann?
Ich habe nicht so, und ich, du lernst jetzt auch was über mich. Ich habe nicht so ein arges Herz für Tiere. Ich will nicht, dass denen was Schlimmes passiert.
Ja.
Ich trete denen wohlwollend gegenüber,
ja.
Aber ich bin jetzt nicht so der Hundestreichler oder so.
Ja.
Sorry. Wenn ich ein Tier wäre, dann vielleicht. Vielleicht so eine Löwenmama. Die okay. Immer so. Ich habe da neulich so ein Video gesehen, wo irgendeine Löwenmutter, die wollte sich um ihr Löwenbaby kümmern, dann ist es aber leider, hat sie es aus Versehen in den Bach geworfen und dann hat sie es so wieder rausjongliert. Ja, und dann beißen die dir auch so, also wo die Zärtlichkeit ein bisschen brutal aussehen.
Ich wollte gerade sagen, so eine brutale Zärtlichkeit,
ja,
irgendwie.
So eine Zärtlichkeit nicht so für Anfänger, sondern aber voller mit Zärtlichkeit.
Power,
aber
ja.
Mit. Ja. Ja, ja. Und dann hat die das so versucht, aus dem Wasser wieder rauszuholen. Dieses arme Löwenbaby ist da. Ich glaube, ich höre diese Löwenmama.
Das ist eine gute Antwort.
Ich danke dir.
Die Zuhörer, die du in den ersten paar Sekunden mit deiner Tierfeindlichkeit verloren hast, hast du zurückgewonnen.
Ganz sei Dank.
Anne, wir gehen direkt rein.
Mhm.
Also, bevor wir drüber reden, was du meinst mit Global Player der Nächstenliebe, was verstehst du denn eigentlich unter diesem Wort Nächstenliebe? Wir werfen das so ganz gern in der Gegend herum. Wir sind dazu aufgerufen, unseren Nächsten zu lieben.
Mhm.
Wie gestaltet sich das denn konkret?
Ich würde sagen, Nächstenliebe ist das, woran man uns Christen erkennen muss. Mhm. Also das ist das, was bei uns anders sein muss als bei den anderen. Ebenso wie Jesus sagt, wenn du nur deine Freunde liebst, I mean, who doesn't?
Mhm.
Obwohl das ja auch, es ist ja manchmal auch schwierig, diejenigen zu lieben,
auch,
in Treue,
ja,
die man liebt. Die eigene Familie, die eigenen Freunde. Aber es wirklich so zu lieben, dass dadurch die Welt sich verändert. So zu lieben, wo man normalerweise nicht hinlieben würde, wo man sich traut, wirklich, dass die Liebe so revolutionär ist, dass sie was Neues bringt. Dass sie dahin geht, wo man eigentlich nicht hingeht. Dass man sich selber mal was antut, um zu lieben. Dass man auf Leute zugeht, wo man eigentlich denkt, die haben sich jetzt wirklich, die haben sich's verdorben mit mir.
Mhm.
Also so eine Liebe, Nächstenliebe, finde ich, in dem christlichen Sinn, ist eine revolutionäre Liebe.
Mhm.
Die sich wirklich traut, anders zu sein als der Rest der Welt. Und die so dann liebt, dass die Welt gesunden kann. Und die auch nicht so ab und zu mal so ein wertschätzendes Wort ist oder so, ich bin jetzt heute nett zu dir, weil ich habe irgendwie einen guten Tag und jetzt, sondern so zu lieben, dass es wirklich nicht nur aus einer bewussten Entscheidung ab und zu, wenn man halt gerade gut drauf ist oder sich zusammenreißt, sondern eine Liebe, die von Gott kommt und uns dann umformt und dann wirklich auch so aus uns rauskommt. Und das ist so, das habe ich eben auch bei so, ich finde, das ist ein, was so flasht, wenn man an Leuten trifft, die sich wirklich bemühen zu glauben und das vielleicht schon länger tun und so, schon so angefangen haben, in Jesus reinzuwachsen, das Ding, woran du sie erkennst, wo wir wieder bei meinem Anfang wären, ist dies, das würde ich als Nächstenliebe bezeichnen.
Mhm. Der in unserem, wir machen ja so ein Magazin, das Jugendmagazin, da hatten wir vor kurzem ein Interview mit dem Samuel Koch, der hat gesagt, wie radikal ist es bitte, seine Feinde zu lieben.
Mhm.
Also das ist ja so das Ausmaß der christlichen Nächstenliebe, mhm. dass es eben, wie du sagst, nicht nur die, die eh lieb zu uns sind, ist mhm. auch schon schwierig, aber so die, die uns auch gar nicht gut gesinnt sind. Mhm. Und da aber auch nicht so dieses drüberbügelnde, also das finde ich auch spannend, dass es, oder vielleicht spannend ist das falsche Wort, herausfordernd, dass es nicht darum geht, eine innere Haltung einzunehmen von, ich bin so gut und ich stehe jetzt drüber mhm. und ich liebe dich halt.
Mhm.
Also weil ich bin ja so nett und so gut und so mhm. christlich. Sondern dass es nochmal tiefer geht. Und da muss man, also finde ich, muss so echt eine innere Verwandlung fast passieren, dass mhm. man das überhaupt kann. Also da mhm. brauche ich echt die Anbindung an Gott, von, mhm. durch den allein das irgendwie möglich wird. Weil sonst werde ich es immer so ein bisschen stolz machen oder so ein bisschen selbstgefällig oder ich weiß nicht, um selber jetzt so fromm dazustehen oder so, aber das Echte und ich glaube auch vielleicht ein paar Geschichten, die du dann erzählen wirst nachher, das passiert ja auch oft ganz im Verborgenen, keiner weiß das oder ich weiß nicht so, jetzt nicht um toll zu glänzen, wie, mhm. wie liebevoll wir sind.
Ja, und ich glaube auch, es muss klar sein, das ist ein Kampf. Das mhm. ist nicht was, was uns einfach zufällt. Wenn dann Leute so ab und zu mit leiser Stimme reden und denken, so geht Nächstenliebe, weil sie immer irgendwie in dem wertschätzenden Tonfall sprechen.
Mhm.
Nächstenliebe ist was, was dich kostet, mhm. was du mit Gott ausringst, wo du immer wieder, ich war gerade wieder in der Beichte und mein Beichtvater hat gesagt, Anne, das ist, wenn du in diese tiefe Nächstenliebe reinkommen willst, das ist eine Baustelle, wo wir immer wieder dran arbeiten werden müssen. Das ist okay, das ist dein Lebensprojekt, voll gut, dass du kämpfst, aber du wirst immer weiter kämpfen müssen, es wird nicht. Also das ist auch so nicht was, ich finde, das muss so klar sein, das fällt uns nicht einfach zu. Wir sind nicht einfach so, ab heute bin ich lieb und dann lieben wir die ganze Zeit, sondern wir müssen uns bereit sein, diesen Kampf anzutun und uns immer wieder auch so an Jesus dran zu kletten, dass wir tatsächlich lieben können. Und das ist für mich eben auch so was, was man aus der Weltkirche hier so gesehen hat. Da sind Leute, die bereit sind, sich so an Jesus dran zu klemmen, dass der dann durch sie lieben kann.
Mhm. Sollen wir direkt einfach mal reingehen? Magst du mal bei einem Beispiel vielleicht anfangen, dass wir so beginnen zu verstehen, was du da so meinst?
Also zum Beispiel ein Beispiel jetzt von so lieben zu können, wie man es nur kann, wenn man an Jesus dran ist. Ich habe mit einer Klosterschwester gesprochen, die ist Good Shepherd Sister, also Schwester vom guten Hirten.
Mhm.
Und die kümmert sich in Nepal um Opfer von Sex Trafficking. Also wirklich, finde ich, eine der grauenvollsten Baustellen, die wir haben auf der Welt. Mhm. Also Menschenhandel, Zwangsprostitution, Sextrafficking, es sind unfassbare Abgründe.
Mhm.
Und die engagieren sich für diese Frauen, nicht nur in der Prävention, sondern die dann auch wieder rauszuholen, dass die ein neues Leben finden. Und die sagt, und dann habe ich sie gefragt, naja, also wenn ihr da euch engagiert, das ist ja ein heikles Feld und so, habt ihr doch dann wahrscheinlich mächtige Feinde. Und hat sie gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Ich gesagt, ist es nicht gefährlich, was ihr macht? Und hat die zu mir gesagt, ich bin eine Schwester vom guten Hirten. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Wenn er es von mir verlangt, dann ich halt auch. Also ich kann nicht sagen, ich bin eine Schwester vom guten Hirten, aber es darf jetzt nicht zu sehr in meine persönliche Freiheit eingrenzen. Eingrenzen, meine Hingabe. Und das fand ich so abgefahren, weil die war so, ja, ist gefährlich, aber eh klar, so ungefähr. Das bringt der Job mit sich.
Krass.
Und da fand ich, also das ist jetzt ein sehr ausgeprägtes Ding, voll oft ist es ja, das Schwierige sind ja dann eher so die kleinen Sachen im Alltag dann. Aber das fand ich schon interessant, die Ansage von der, ich bin eine Good Shepherd Sister, was erwartest du?
Natürlich passiert. Ja. Ja, aber krass. Hattest du sie zufällig auch gefragt, wie sie dazu gekommen bist? Kannst du dich erinnern? Nee, egal.
Das weiß. Nee, ich erinnere mich nicht mehr so an ihre Geschichte, wie sie Good Shepherd Sister geworden ist.
Ja.
Kann ich mich nicht erinnern. Bei dieser speziellen Schwester jetzt.
Egal, ja. Mhm. Es ist, aber ich finde es faszinierend, weil es eben dich so über dich selbst hinausdehnt. Also diesen Prozess finde ich spannend auch. Wie, mhm. wie kommt jemand dazu? Also sie sagt das mit so einer Selbstverständlichkeit. Aber ebenso, das irgendwo hast du ja schon deine eigene Bequemlichkeit, mhm. der du eigentlich gerne nachgehen würdest mhm. und dein eigenes gutes Leben. Und dann so diesen Schritt zu machen in das Unbequeme, es ist ja natürlich eigentlich ein Schritt in die Nachfolge, oder? Mhm. Aber das ist faszinierend, dass jemand das...
Aber ich glaube, es ist dieser Schritt in die Nachfolge ist ja immer auch, so wie heiraten in gewisser Weise ein Aufgeben von Freiheit ist. Ja. Du willst aber mit dem zusammen sein, weil du den liebst.
Ja.
Es ist ja, wenn du Mutter Teresa Schwester, sag ich, oder Schwester vom guten Hirten wirst, du hast dich halt verliebt. Du liebst dem, du folgst dem und du willst ja dann auch, diese Liebe ist ja dann fruchtbar, du willst die weitergeben. Mhm. Du willst vielleicht nicht, also ich meine, kein gesunder Mensch ist super scharf aufs Martyrium, glaube ich, wenn er wirklich schnallt, was das bedeutet.
Ja.
Aber du bist bereit, alles zu geben aus Liebe. Und ich fand jetzt, weil du gesagt hast, wie kommt man dazu, dass man, also bei ihr genau weiß ich es jetzt nicht, aber was ich super interessant finde, bei vielen Schwestern, die ich in Afrika getroffen habe, gerade auch in Gegenden, wo die Frauen wirklich nicht in einer Situation sind wie hier bei uns und nicht so eine Position haben, so eine Freiheit, so einen Handlungsspielraum, mhm. ist ein Teil von dem, was sie sehen, diese an Klosterschwestern, ist, dass die eben viel mehr Handlungsspielraum haben, dass da eine große Vollmacht drin ist, dass die wirklich Dinge gestalten können, dass die so lieben können, dass sich was ändert, dass die rausgehen und dass die, mhm. also das ist total interessant. Es gibt ja wirklich bei uns Klosterschwestern die Zahlen dramatisch runter, ist furchtbar, weil mhm. wir die dringend brauchen. In Afrika steigen sie und auch eben, weil das sowas ist, das ist so klar, das ist wirklich eine aufregende Position und Rolle für eine Frau.
Mhm.
Also das, weil du gefragt hast, wie die da drauf kommen. Ich glaube wirklich auch, weil man sieht, das ist was, wo ich wirklich mein Leben auf eine total schöne Art verschenken kann und wirklich auch was gestalten kann.
Mhm. Ich war auf diesem Fest der Jugend in Rom und da habe ich mit einem Mädchen gesprochen und ich habe sie so gefragt, wie sie es findet hier und so. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich denke meistens, wenn ich so zu Hause bin, dann denke ich mir, Kirche ist halt meine Dorfgemeinde, so mhm. die Kirche bei mir vor der Haustür. Und jetzt, wo ich hier bin, realisiere ich so, das ist so eine globale Familie. Und immer, wenn ich mit dir rede, dann will ich dich darüber so fragen, weil du das so gesehen hast. Und die meisten von uns haben diese Erfahrung nicht, dass wir jetzt, also wir kennen halt unsere Ortskirche, mhm. aber so dieses, wow, die katholische Kirche ist wirklich in der ganzen Welt einfach, überall präsent, mit so einer Vielfalt und so einer Farbe. Gib uns mal den Überblick, was es eigentlich ist, diese globale Kirche.
Also ich habe tatsächlich, hatte ich das Gefühl, ich check noch mal mehr, was es bedeutet, katholisch zu sein, als ich das erste Mal so in die Weltkirche eingetaucht bin. Das war in Ruanda. Und ich war in einer Messe auf Kinyarwanda und die haben so ein paar kleine Sachen sind in der Messe anders, zum Beispiel, dass bei der Gabenbereitung auch so zum Teil Putzmittel und halt alles, was der Priester so gebrauchen kann, wird nach vorne getragen. Manchmal sind es Ziegen, manchmal Putzmittel, manchmal so, also so super witzige Sachen, aber sonst im Großen und Ganzen ist es genau die gleiche Messe wie bei uns. Und dann bist du in Ruanda, bist in der Messe auf Kinyarwanda, bist unglaublich weit weg von zu Hause, hast kulturell kaum Überschneidung und du bist zu Hause, bist mhm. dein, du gehörst dahin, du weißt, was passiert. Und dann sind so Dinge, wo du siehst, ah krass, das, was wir uns bemühen, worum wir uns bemühen und warum schön ist, katholisch zu sein, haben die zum Teil in noch einer größeren Fülle als wir.
Mhm.
Also so kleine Beispiele für diese Fülle, was mich voll beeindruckt hat. Wir waren da, als wir in Ruanda waren, das war eben mit Mission, Projektbesuchen, wir waren viel unterwegs und diese Projektbesuche sind wahnsinnig anstrengend. Du triffst super viele Leute, du schaust dir ganz viele Dinge an. Du für die Kollegen aus dem International Projects Team, die dann noch entscheiden, welche Projekte wir umsetzen können, eine super krasse Verantwortung, auch so funktioniert das Budget, um die Schule zu bauen. Bei mir ist dann eher so viele Leute treffen und Geschichten sammeln wie möglich, damit ich die mit nach Hause nehmen kann.
Mhm.
Und dann ist es, also es ist eben viel, es ist anstrengend, es war Samstagmorgen und wir wussten, wir sind den ganzen Tag unterwegs, dann war um 6 Uhr die Messe schon. Und Samstagmorgen um 6
Uhr. Schläfst du also normalerweise noch?
Ist normalerweise nicht die Zeit, wo ich denke, jetzt gehe ich in die Heilige Messe.
Genau, dann machst du normalerweise den Triathlon, gell?
trainiere ich in den nächsten Triathlon. Und dann bin ich eben, war ich da in der Messe und nach der Messe war dann plötzlich voll die lange Schlange da, wo eben Kinder standen. Da habe ich gedacht, es ist Samstagmorgen, es ist noch nicht 7. Wieso sind hier so viele Kinder? Mhm. Und dann hat mir der Priester erklärt, ja, weil die wollen ja beichten. Beichtgelegenheit für Kinder ist Samstagmorgen um 7.
Wow.
Und ich war so, okay, und dann rennen die dir die Bude ein, Samstagmorgen um 7, weil die beichten wollen.
Wahnsinn.
Und sie haben aber am Schirm, nicht so wie hier, was bei uns ja auch manchmal so verdreht ist, wir denken so, wir tun dem lieben Gott einen Gefallen, weißt du, so wir gehen in die Kirche oder wir gehen beichten, hat der auch mal eine Freude. Anstatt zu checken, dass das größte Geschenk ist, was wir kriegen. Und das, das ist, glaube ich, in der Weltkirche viel klarer.
Mhm.
Ein anderes Beispiel für dieses, wo ich gecheckt habe, wie diese Fülle von Weltkirche. Mich hat ein Priester aus Ruanda gefragt. Das war die gleiche Pfarre wie diese Beichtschlange am Morgen. Auch wirklich ein unglaublich beeindruckender Priester. Also ich habe Priester in der Weltkirche getroffen und ich kenne wirklich auch Gucci-Priester in Österreich. Also es ist nicht so, dass ich nie einen guten Priester getroffen hätte. Aber die sind eben nicht nur Seelsorger, sondern auch Manager. Bei denen laufen alle sozialen Projekte zusammen, was die am Schirm haben. Und der hat dann auf so eine ganz unaufgeregte Art uns so liebevoll da die Dinge gezeigt, hat aber nebenher parallel immer noch 35 andere Baustellen gelöst, kennt die ganzen Armen, die dort sind und so. Total beeindruckend. Und der hat zu mir gesagt, wir machen ja gerade synodaler Weg. Und ich war so, interesting, wie macht ihr das? Und er war so, also wir haben uns in Zweierteams aufgeteilt, also Priester, Laien, so. Und dann haben wir alle Haushalte im Pfarrgebiet, und es sind natürlich riesige Pfarren. Es gibt in Afrika, kommt auf einen Priester viel mehr Katholiken als bei uns.
Mhm.
Und dann es ist eine riesen Gegend. Und dann hat er gesagt, und dann haben wir uns entschieden, wir besuchen alle Haushalte im Pfarrgebiet. Dann sind wir immer zu zweit zu den allen hin. Dann haben wir alle gefragt, die katholisch sind und nicht mehr in die Kirche gehen, warum die nicht mehr gehen. Und da war zum Beispiel ein Paar, die waren zu arm, um zu heiraten. Dann, die konnten sich keine Hochzeit leisten, dann haben wir die getraut. Da konnten die wieder in die Kirche gehen. Da war eine Familie, die hat ein Kind mit Behinderung. Die konnten deshalb nicht in die Kirche gehen. Es war nicht machbar, weil die gehen ja zum Teil 2 Stunden zu Fuß.
Mhm.
Und dann haben wir uns geschaut, dass das Kind irgendwie versorgt ist und dass es irgendwie mitgehen kann und so. Und jetzt kommen die wieder in die Kirche. Und dann ist er mit mir lauter Beispiele durchgegangen und hat gesagt, voll gut mit diesem synodalen Weg. Bei uns gehen jetzt wieder hunderte Leute mehr am Sonntag in die Kirche. Und ich dachte so, die Weltkirche ist so cool.
Ja, krass.
Also, die sind zu den Leuten gegangen, haben gesagt, du kannst nicht mehr in die Messe gehen, was ist das Problem, wie können wir dir helfen? Dann haben sie die Probleme ausgeräumt und es war eine Familie, die war zu arm, um in der Kollekte was zu geben. Und dann haben die denen erklärt, der Priester, ihr müsst nichts geben in der Kollekte, ihr kommt einfach in die Messe. Und die waren so, echt cool, dann kommen wir wieder. Und dann, weißt du, die waren so, macht ihr den synodalen Weg auch so? Ich war so, so ähnlich. Bei uns noch ein bisschen Spielraum nach oben, bis wir im Modell anders. Ruanda angekommen sind. Ja.
Wow, stark.
Also, ja.
Ich würde auch ganz gerne aufräumen mit diesem, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie hast du früher die Kirche gesehen? Hast du ein positives Bild von der katholischen Kirche gehabt, wie du jünger warst?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Aber ich hatte von zu Hause habe ich mitgekriegt, forme dann Freikirchler. Die Katholiken sind keine richtigen Christen, die lesen die Bibel nicht, die beten Maria an statt Josef, also es war gerade ein bisschen ein schwindliger Verein.
Mhm.
Und dann aus einer weltlichen Perspektive fand ich es jetzt auch nicht super anziehend, als ich dann angefangen habe, so ein paar bemüht atheistische Jahre hatte, war ich dann plötzlich auch nicht verzaubert von der katholischen Kirche.
Ja, genau. Was hat sich an deiner Perspektive, also außer dass du selber gläubige Katholikin geworden bist, natürlich einen anderen Zugang hast, aber was siehst du jetzt, was eigentlich verzerrt ist an dieser Wahrnehmung, die wir oft von der Kirche haben?
Ich glaube, also ein Dreh- und Angelpunkt ist mal, abgesehen von den Sakramenten, dass die Leute nicht checken, was die Sakramente sind. Aber ich finde, das kann man auch schwer von jemandem verlangen, wenn er ganz außen ist und gar keine Berührung damit hat. Die Eucharistie, wenn du es nicht glaubst, ist es schwer zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus uns so nahe kommen will, dass er Brot wird und so. Die Beichte, obwohl ich finde, die Beichte kann man eigentlich schon erklären, auch wenn jemand nicht glaubt, was das für ein großes Geschenk ist.
Ja.
Aber was ich wirklich, und damit, das kann man, das finde ich, da ist wirklich für jeden Zugang dabei, Die Kirche ist einfach der Number One Global Player der Nächstenliebe. Wenn du dir anschaust, die Zahlen, die Kirche ist nach dem Staat weltweit zum Beispiel der größte Gesundheitsversorger. Die Kirche hat über 100.000 Volksschulen, zehntausende Kindergärten und nicht nur für katholische Kinder, sondern für alle Kinder, die es brauchen. Und nicht so wie bei uns, du schickst dein Kind in Wien in eine katholische Schule, weil du dir es leisten kannst, dass es in eine Privatschule geht. Mhm. In Afrika geht das Kind in eine katholische Schule, weil die Kirche die Schule gemacht hat, weil der Staat sich nicht drum kümmert oder sonst keiner. Und dann gehen alle Leute, die dort eine Schule brauchen, alle Kinder in diese Schule. Also das finde ich extrem beeindruckend. Das war mir auch vorher nicht klar, weil das ist nicht was, was man hier so hört. Mhm. Was die Kirche leistet, an sozialer Arbeit, an seelsorgerlicher Arbeit, an wirklichem Dienst an den Menschen, der wirklich auch so das Angesicht des Planeten umkrempelt, es ist, niemand kommt da dran. Mm. Also es sind wirklich enorme Zahlen. In Indien sind 2% der Menschen, der Inder, sind Christen. Mhm. 2%, ja, 2% oder 2,3% der indischen Bevölkerung sind christlich. Mhm. Über 30% der AIDS- und Leprahilfe wird durch Christen geleistet.
Wow.
2% sind christlich, 30% der AIDS- und Leprahilfe kommt von Christen.
Wow.
Und Christen sind gleichzeitig die am meisten verfolgte Gruppe weltweit. Also es gibt hunderte Millionen verfolgte Christen und gleichzeitig sind Christen diejenigen, die am meisten, auch in Zahlen abmessbar, solche Werke der Liebe gestartet haben.
Ja, krass.
Ich glaube, das ist sehr, sehr unbekannt.
Ja, total. Bei den Projekten, die du so kennst, was ich auch spannend fände, ist, wie kommen die zustande? Ist es irgendwie beauftragt, dass die Kirche, sagt da ein gläubiger Christ, ich würde gern das machen? Wie passiert sowas, dass auf einmal da so eine Gemeinschaft von Schwestern jetzt zum Beispiel bei Sex-Trafficking-Opfern hilft?
Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Und den einen Punkt gehe ich jetzt drauf ein, auf den anderen kommen wir vielleicht später nochmal zurückkommen. Der für später ist, in diesen ganzen Zahlen ist ja gar nicht drin, jede kleine Akt der Nächstenliebe den Christen im Alltag tun, der jetzt nicht in irgendeiner Statistik vorkommt. Also Das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Aber wenn man jetzt kommt auf diese großen Zahlen, diese vielen Volksschulen, diese vielen Lepra-Zentren, Zentren für Menschen mit Behinderung, Zentren für die Alten, Kindergärten. Ich glaube, das ist einfach, das sind Dinge, die sich irgendwie fügen und Menschen, die hinhören und Ja sagen. Also wir hatten jetzt gerade zu Besuch zwei Klosterschwestern aus den Philippinen. Mhm. Die sind so rosa. Nee, nicht so ein rosa wie wir.
Meine Schuhe?
Vielleicht, nee, eher so wie die Tasse, also so vorsichtiges Rosa.
Ach so,
Pink Sisters. Sehen wirklich total herzig aus, ziehen viermal die Woche abends ihr herziges Ordensgewand aus, ziehen sich in Zivil an, sodass man sie nicht als Klosterschwestern erkennt und gehen in Cebu City auf den Philippinen durch Bars, Nachtclubs und Bordelle und retten da Kinder raus. Mhm. Und das sind Frauen, der Orden hat sich sogar gegründet durch dieses Thema. Da war eine Gründerin, krass, die gesagt hat, wir müssen da was unternehmen, hat angefangen sich zu engagieren und dann ist diese Gemeinschaft entstanden. Die ist auch, ich glaube, die sind noch keine 30 Jahre alt. Also es ist eine ganz neue Gemeinschaft. Und dann, ich glaube, es ist vielleicht der rote Faden, das, was alle diese Werke der Nächstenliebe verbindet, ist, irgendjemand hat hingeschaut, hingehört, sich von Gott inspirieren lassen und sich dann überlegt zu handeln. Mhm. Also wir hatten jetzt gerade hier zu Besuch den coolen Hans Rauscher. Das ist ein oberösterreichischer pensionierter Berufsschullehrer. Mhm. Sagen wir, wie alt ist der Hans Rauscher? In seinen 70ern. Total cooler Typ. Vielleicht auch noch nicht. Ja, auf jeden Fall ist er pensioniert. Also er ist nicht mehr 25.
Ja.
Und und hat irgendwie in den 80ern aus dem Sudan gehört. Und da waren Scharia-Amputierte. Also da waren Menschen, die, weil sie zum Beispiel gestohlen hatten, hat ihnen eine Hand gefehlt oder so. Und es hat ihn so getroffen, da hat er irgendwo einen Vortrag gehört. Es hat ihn so ins Herz getroffen, dass er gesagt hat, ich muss was tun. Mhm. Und in dem Moment hatte er zwei Möglichkeiten. Er hätte sagen können, was soll ich? Ich bin Berufsschullehrer in Oberösterreich, ich habe mit dem Sudan nichts am Hut.
Ja.
Oder er kann es hören, es trifft ihn und er sagt, los geht's.
Mhm.
Und jetzt ist er seit den 80ern, hat er da wirklich große Werke aufgebaut, viele Dinge ausprobiert und Dinge, die wirklich Früchte getragen haben. Eine Sache zum Beispiel, die ich so cool finde, die hatten dort, er ist dort hingekommen, hat gesehen, wo die Ärmsten der Armen sind, die mehrfach geflohen sind, eine Ethnie, die von da nach da vertrieben worden ist, super dramatische Situation, leben jetzt auf einem Friedhof, also wirklich furchtbar, was die aushalten müssen. Und der Hans Rauscher kam da hin und da war gerade Mangosaison, dann lagen überall auf dem Boden Mangos und sind vergammelt. Mhm. Und er war so, es kann doch nicht sein, die Leute haben Hunger und die Mangos vergammeln. Dann hat er gecheckt, es gibt aber mehr Mangos, als die jetzt essen können und die haben keine Möglichkeit, die Mangos haltbar zu machen. Mhm. Also hat er Mangomarmelade, hat so ausprobiert und dann wurde Mangomarmelade gekocht. Mhm. Und jetzt verkaufen die dort die Mangomarmelade. Die ganzen Mangos werden verwendet und zum Teil in seinem Baby-Feeding-Zentrum kriegen die Kinder auch Mango-Marmelade, weil das so nahrhaft ist. Mhm. Und jetzt hat der, einfach weil er dort war und bereit war, ein bisschen mitzudenken und hinzuschauen, eine super cooles Geschichte gestartet rund um diese Mangos, die früher vergammelt sind. Und jetzt ist da so viel Gutes draus entstanden in alle Richtungen. Jetzt wird Geld verdient, die Kinder können die essen und so. Und ich finde das so, also es ist oft wirklich nur ein ganz kleines bisschen hinhören und Ja sagen und dann schauen, was Gott mit dir macht.
Mhm. Ein australischer Bischof, habe ich vor einigen Monaten sprechen hören. Und er wurde gefragt, wenn sie, also Bischof Fischer aus Australien, er wurde gefragt, wenn sie auf die Generation Z schauen, mhm. von einem dieser Generation wurde mhm. er das gefragt. Was ist ihre Analyse? Wo sind unsere Punkte, wo wir wachsen können? Mhm. Was würden sie an uns quasi kritisieren? Mhm. Und ich fand seine Analyse so cool, weil er hat gesagt, also er hätte sagen können, ihr seid so viel am Handy, ihr könnt euch nicht entscheiden, bla bla bla. Mhm. Er hat gesagt, euch fehlt der Mut. Mhm. Und ich fand es so eine gute, so einen treffenden Satz irgendwie. Und ich muss jetzt nur daran denken, wie wir gerade sprechen, weil ich mich selber auch reflektiere. Und ich glaube, manchmal, wenn man so sieht, was alles tendenziell könntest du viel machen, mhm. ja. Und manchmal kann es so überfordernd werden. Mhm. Und dann kommt man tendenziell in eine Handlungsohnmacht, mhm. wo man dann gar nichts macht. Mhm. Aber das Beispiel ist jetzt so super, finde ich, weil mhm. es ist so was Simples irgendwie. Ja. Okay, du sammelst jetzt diese Mangos und kochst Marmelade. Und es fängt vielleicht diese Projekte, von denen du auch viel gesehen hast, fangen oft zu klein an. Mhm. Also in einer Art und Weise, die jeder machen kann. Weil ich habe mir oft gedacht, so, boah, so ein Leben wie die Mutter Teresa, oder? Mhm. Wahnsinn, könnte ich nie. Aber auch sie hat so dieses, und ich finde, darüber müssten wir auch mehr reden, mhm. so diese kleinen mhm. Momente, mit denen es anfängt, mhm. wo man es wagt, wo man mutig ist. Ich habe jetzt eine Freundin hier in Wien, die hat einfach angefangen, nach der Arbeit Brot auszuteilen. Also die holt sich nicht alt, sondern halt mhm. Dinge, die übrig geblieben sind vom Bäcker oder so, mhm. holt sie ab und verteilt die halt auf der Straße Leuten, die sich freuen drüber. Und darüber hat sie jetzt, also damit hat sie so ein ganzes Projekt angefangen, macht das jeden Abend fast. Mhm. Und das inspiriert mich so, weil ich mir denke, wie cool ist das? Das ist so unkompliziert mhm. und so einfach die Idee des Christentums eigentlich. Und vielleicht reden wir auch eigentlich zu wenig über den Dienst an den Armen oder so diese Akte der Nächstenliebe. Wir denken, wir müssen in die Kirche gehen und das tun, damit wir fromm sind. Mhm. Aber dass dieses Stretching unseres eigenen Lebens über uns selbst hinaus zum Nächsten hin ist so zentral eigentlich fürs Christentum.
Ja, und ich glaube, das ist voll oft auch so. Ich glaube, und das ist schon vielleicht auch so ein bisschen eine Herausforderung an den Smartphones und Social Media und allem, was wir da haben. Wir sehen so viele Dinge, mhm. dass wir anfangen wollen, irgendwas Perfektes zu planen und irgendwas zu starten, dass es dann gar nicht hinhaut. Und voll oft ist die Aufgabe einfach, ich glaube, dass Gott wirklich auch durch Umstände zu uns spricht. Und wenn jemand aus seiner Pfarre kommt und sagt, wir haben kein Kinderprogramm, aber das wäre voll wichtig, weil es kommen mehr Familien in die Kirche, wenn es ein Kinderprogramm gibt. Mhm. Und probier es halt mal aus. Vielleicht kannst du da mithelfen. Mhm. Also ich glaube, wir sind voll oft auch so, uns fehlt der Mut. Und manchmal, glaube ich, ist auch ein bisschen das Problem, dass wir denken, wir haben hier gerade so eine Zeit, wo ich finde, man hört super oft, schau auf dich. Ganz oft ist diese Tipps, ich muss lernen, Nein zu sagen. Wo ich so denke, ja, lernen, Nein zu sagen, aber also ich meine, die Erlösung haben in die Welt durch das Ja von der Mutter Gottes, nicht durch das, ist für mich jetzt voll blöd, weil ich bin Teenagerin und wenn ich, also wenn ich schwanger werde, ohne mit dem Josef verheiratet zu sein, könnte ich auch gesteinigt werden. Also die hatte echt voll gute Gründe, mal zu lernen, Nein zu sagen und sie hat Ja gesagt. Und ich glaube, dass wir voll oft, ist die Antwort auch einfach so, wenn wir denken, wir sind, unsere Mental Health schafft es nicht und wir müssen mehr auf unsere Gesundheit und unsere Grenzen und Nein sagen. Und ich finde es total vernünftig, dass man nachts schläft, dass man Pausen macht, dass man mit Freunden abhängt und sich freut. Ich bin überhaupt nicht jemand dafür, der findet, man muss 15 Stunden am Tag arbeiten, damit man irgendwie das Recht hat zu leben. Aber ich glaube, wir reden im Moment zu viel darüber und dann sagen sich auch gerade Frauen immer gegenseitig, so toll, was du machst, jetzt hast du eine Pause verdient. Und ich denke so, ja, aber wir könnten uns auch ein bisschen zusammenreißen und noch irgendwas starten. Also voll oft sind wir dann auch so ganz in diesem, als wäre das wirklich das heiligste Ding. Und ich bin auch so immer so überrascht, auch in christlichen Kreisen, wo steht denn in der Bibel, schau auf dich? Oder wann hat Jesus gesagt, mir ist voll wichtig, dass ihr lernt, Nein zu sagen? Durch das Nein wurde die Welt erlöst. Man ist so, was ist, also so eine Parareligion im Moment. Also ich finde, da muss man schon auch, das ist schon auch ein bisschen eine Baustelle.
Ja, stimmt.
Und das hat sicher mit Mutlosigkeit auch ein bisschen zu tun.
Ich bin bei dir. Also ich finde, es geht so für mich beides zusammen, weil du kannst natürlich, kannst auch durch die Gegend gehen und wenn du jetzt jedem Obdachlosen, an dem du vorbeigehst, ich weiß nicht, ob das geht, so ein, also im Konkreten dann, wie das aussieht, aber ich glaube, du hast recht mit der Analyse, dass wir schon oft diese Selbstüberwindung schwer schaffen.
Und wir bremsen uns total aus. Und das ist auch das Problem, weil das schraubt dann auch dein Selbstbewusstsein runter, wenn du dich die ganze Zeit nur lernst, Nein zu sagen und dich zu schonen. Du weißt gar nicht, wozu du imstande bist, zu welcher Größe an Liebe du fähig bist und auch, wozu Gott dich benutzen kann, was er mit dir machen kann. Weil du musst es ja auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Das ist ja Jesus, der, wenn er uns eine Aufgabe gibt, auch das dann mit uns durchziehen will. Ich finde eine Geschichte, die mich voll bewegt hat. Mhm. Wir waren in Kalkutta bei den Mutter-Theresa-Schwestern.
Ja.
Und die sind Viecher. Die arbeiten wie die Bekloppten. Das ist wirklich unfassbar, was die leisten.
Ja.
Und das aber alles in so einer Leichtigkeit und auch so, wenn du bei denen bist, ich war dann da im Sterbehaus und das war ja auch so, wie du gesagt hast, so hat die Mutter Teresa angefangen, nämlich auch nicht, ja dann mache ich jetzt ein weltumspannendes Werk, sondern die hat gesehen, da liegen Sterbende vor mir auf der Straße, mache ich mal was für die und so ist alles draus entstanden.
Ja.
Und wir waren in diesem Sterbehaus und es ist lustig, weil es war so ein bisschen wie in so einer großen verrückten katholischen Familie, wo immer irgendjemand rumläuft. Es gibt immer ein paar glückliche Verrückte und die Mutter-Theresa-Schwestern sind halt die Mamas in dieser Familie.
Mhm.
Und dann waren wir da und es war voll schön und sie waren so einerseits eben so, checken sie unglaublich viel und es muss dann auch so jeder die Medikamente zu der Zeit und so. Also es ist super viel, es ist halt auch ein bisschen eine Krankenstation.
Ja.
Und dann sind sie aber auch einfach zärtlich zu denen, die den anderen wurscht sind. Weißt du, die sind zum Teil, die werden am Boden liegen gefunden und keiner interessiert sich für die. Und die Mutter-Theresa-Schwestern haben jetzt so Teams, die losgehen und dann Leute einsammeln und zu ihnen bringen. Und als wir da waren, da war so ein Bübchen, 18, total abgemagert. Wahrscheinlich, die haben mir gesagt, hatte AIDS, wahrscheinlich drogenabhängig und verdient sich das Geld durch Prostitution und so. Und dann kam er und hatte so Krampfanfälle, war total dünn und verdreckt und das hat mir das Herz gebrochen, so wirklich so ein Babylein. Und dann haben die ihn einfach so, wie die ihn aufgenommen haben, und dann war er eine Nacht bei denen und am nächsten Morgen war er schon, hat er schon ganz anders auch ausgesehen. Nur eine Nacht bei den Schwestern. Und jetzt, was mich so krass beeindruckt hat, also die rennen da den ganzen Tag rum, haben wirklich 1000 Sachen am Hals und sind jetzt auch nicht so super üppig besetzt, dass sie sagen können, ich chill mal eine Runde, mach du mal weiter.
Mhm.
Und es ist aber in dem Allen voll die Ordnung. Und zum Beispiel ist es jeden Tag diese Anbetungsstunde und die ist heilig. Und es ist nicht so, dass die ausfällt, sondern die findet statt. Und abends gehen die dann und dann essen die und irgendwann gehen die ins Bett und dann sind die im Bett und dann geht auch nicht nochmal eine Schwester schnell runter oder so. Das gibt's ja nicht. Da ist dann Nachtwächter bei den Leuten. Aber wenn, also das ist eben geregelter Ablauf, wie ihn Schwestern haben. Und wenn der Tag vorbei ist, ist der Tag vorbei. Und diese eine Schwester hat mir gesagt, Schwester Mia Noel, sie liegt voll oft abends im Bett und dann fällt ihr ein, ach Mist, ich wollte dem noch eine Decke über den legen, weil der friert immer so, der hätte noch ein Medikament gebraucht, dem wollte ich einfach nochmal schauen, wie es dem geht, der ist so, den wollte ich noch ein bisschen einfach nochmal streicheln, der braucht noch das. Und hat das alles so, und hat gesagt, diese Dinge fallen ihr dann abends im Bett immer ein, kennen wir alle, oder man wacht nachts auf und es fällt einem ein. Ich würde dann anfangen, wahrscheinlich panisch irgendwie mein Handy rauszunehmen und anzufangen, Sachen zu organisieren. Und die hat gesagt, sie sagt dann, Jesus, das sind deine Kinder, nicht meine. Jetzt übernimm du. Ich habe den ganzen Tag getan, was ich tun konnte. Das habe ich jetzt irgendwie vermasselt, vergessen. Sonst irgendwas hat halt nicht geklappt. Mhm. Ist sich nicht ausgegangen. Jesus, der braucht noch ein Schmerzmittel. Der braucht eine Decke. Dem musst du noch mal über die Stirn streichen. Und das fand ich so schön, weil ich habe selten gehört, dass jemand so hands-on darüber spricht, wie man mit Jesus gemeinsam liebt. Mhm. Nämlich nicht, ich bin so seine allerwichtigste Mitarbeiterin und ich kann jetzt nicht. Und dann kommt nämlich, fällt auch dieses Ding weg, dass man nie Ruhe hat. Wenn du nämlich das mit ihm zusammen machst, dann übernimmt er auch Dinge. Also ich meine, er ist der allmächtige Gott. Das ist nicht so, als wäre er völlig verloren, wenn wir nicht durch die Gegend rennen. Er ermöglicht uns, mit ihm zu arbeiten, aber wir können auch so ihn für uns arbeiten lassen, sodass wir auch, das führt dann auch zu so einer inneren Freiheit. Und das fand ich so cool. Sie liegt abends ins Bett und sagt, Jesus, okay, die Sachen delegiere ich dir jetzt. Das ist jetzt deine To-Do-Liste.
Jesus, hier ist deine To-Do-Liste. Ja.
Kümmerst dich drum, Heiland.
Ich finde auch Wahnsinn, wenn man näher drüber nachdenkt, was bewegt denn die Leute dazu, so zu lieben. Und ich glaube, also ich bin ja noch nicht, da bin ich noch nicht, aber vor allem von den Mutter-Theresa-Schwestern weiß ich, dass sie das auch so einüben, Christus im Nächsten zu erkennen, oder? Also sie, ich habe mal von einer Schwester hier in Wien gehört, so okay, wir haben die Anbetung und wir haben die Messe und wir haben die Sakramente, wo wir Christus begegnen. Aber wir begegnen ihm auch in unserem ganzen Tag, weil wenn ich den Armen diene, dann diene ich Christus in dem Armen. Und ich denke auch drüber nach, wie wenig ich oder wir, keine Ahnung, das eingeübt haben, diesen Blick auf die anderen wirklich zu haben. Weil oft sehen wir doch auf den anderen und denken uns, boah, das sieht da falsch, das sieht da nicht so wie ich oder das und das passt mir nicht. Und dieser radikale Wandel von den eigenen Augen auf den Nächsten, zu sagen, da sehe ich jetzt Jesus. Da kann ich wirklich, also konkret, das ist ja für die Mutter-Theresa-Schwester ein ganz normales Programm, basic, die Basics ihres geistlichen Lebens, Jesus dort zu finden.
Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Jesus eben dieses, er sagt, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, dieses Matthäus 25. Und ich glaube, dass es tatsächlich, ich glaube auch, dass da die Freude von denen herkommt. Das ist das Geheimnis von den Mutter-Theresa-Schwestern. Wenn du was für die Ärmsten machst, du machst was für Jesus, du begegnest dem. Ich hatte mal eine total abgefahrene Situation hier in Wien. Ich steige in die U-Bahn ein und in der U-Bahn ist ein es sind viele freie Plätze und gleich da in diesen Dreiern, in diese Wiener U-Bahn gibt es auch manchmal so Dreiersitze. Und da sitzen zwei Typen und es ist irgendwie morgens um 9 und die sehen wirklich abenteuerliche Gestalten. Der eine hat den rasierten Kopf, das gesehen, der hat überall Narben. Und sie hatten eine Flasche Wodka, haben nach Wodka gerochen. Es war morgens um 9, also du hast gemerkt, die sind nicht, das ist sie nicht in the prime of their lives. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, gut, setze ich mich weit weg von denen. Und dann war ich so, warum eigentlich? Ich setze mich jetzt zu denen. Habe mich zu denen gesetzt. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und das war dann in kürzester Zeit so ein inniges Gespräch. Und dann hat er gesehen, ich habe von dem Freund so ein Rosenkranzarmband aus Medjugorje gekriegt. Das hat er gesehen, dann hat er mir gezeigt, in seinem Geldbörsel hat er ein Foto von der Mutter Gottes. Und dann habe ich mein Rosenkranzarmband ausgezogen, habe es ihm angezogen. Da hat er sich so gefreut. Und dann haben wir, und er konnte ganz schlecht Deutsch, haben wir ein bisschen gesprochen. Und als ich ausgestiegen bin, habe ich den umarmt. Es war im ersten Moment so eine Überwindung, einen wildfremden Mann, der total nach Wodka riecht, morgens um 9. Und dann, und ich sagte, ich bin da ausgestiegen. Es war, als hätte ich Jesus umarmt. Das war so schön. Es war so ein krasses Geschenk, was ich aber gekriegt habe. Ich bin total als Beschenkte aus dieser Situation rausgegangen. Und ich glaube, dass wir unterschätzen, was da für eine Fülle uns erwartet in der Begegnung mit den Ärmsten. Hm. Und in der Weltkirche geht es halt oft noch leichter, ist es präsenter, weil die Armut halt auch auf eine andere Art präsenter ist. Hier ist ja voll oft die Armut auch so eine Armut von Leuten, die einfach traurig sind, was ja auch echt eine große Armut ist. Mhm. Also es ist ja auch voll das dramatische Thema.
Das stimmt. Also ich meine, du hast jetzt schon eigentlich gerade ein Alltagsbeispiel genannt, aber wie hast du das denn übersetzt in dein Leben? Weil du hast trotzdem deinen normalen Job, du hast dein normales Leben, du bist in der Pfarre tätig. Mhm. Wie beeinflusst dich das, dass du so viele Geschichten gehört hast, gesehen hast in deinem, wie du lebst?
Also eine Sache ist, glaube ich, ich finde schon, dass es einfach dazu gehört zu spenden. Mhm. Also es ist für mich so, es ist irgendwie klar, das ist, also es ist kein Vermögen, ich könnte deutlich mehr spenden, aber so wirklich, die Pauline Jaricot, die Gründerin von Missio, hat gesagt, es gibt zwei Dinge, um die Welt zu verändern, gerade auch den Ärmsten zu helfen, Gebet und Spende. Mhm. Und ich finde, das ist so, also das, diese beiden Dinge und dann irgendwie auch, ich finde, es sind voll oft so kleine Sachen, wenn dich, neulich hat mich ein Bettler angesprochen und da habe ich gesagt, ich habe tatsächlich keinen Cent Geld dabei. Mhm. Dann hat er gesagt, oh, alle sagen immer nur Geld, er will einfach nur, dass ihm mal jemand zuhört. Ich sagte, alles klar, ich höre dir zu. Und dann haben wir uns unterhalten, hat er mir seine Geschichte erzählt, die herzzerreißend war. Mhm. Mich hat es wirklich, es war, der hat mir so leid getan, habe ich gesagt, weißt du was, wir gehen zur Bank. Ich will dir jetzt Geld geben. Also ein guter Fundraiser. Und dann ich kam gerade aus dem Supermarkt raus, ich hatte mein Fahrrad und es war voller Lebensmittel. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass du auf mein Fahrrad auf mit den Lebensmitteln, ich gehe rein in die Bank. Und ich glaube schon, das war irgendwie der erste Move für ihn, dass ich gesagt habe, ich brauche dich, um auf mein Fahrrad aufzupassen. Dass ich ihm mein Rad anvertraut habe. Ja. Bin ich in die Bank, habe Geld geholt, komme wieder raus, da steht er und sagt er, ah, du hast voll das coole Fahrrad. Und habe ich gesagt, ja, danke, aber es ist halt irgend so ein altes, gebrauchtes Rad, weil ich vergesse es auch manchmal abzuschließen, die werden mir immer geklaut, also es ist nicht so ein teures Fahrrad. Dann hat er gesagt, ah nee, das ist so ein altes Puchrad, das ist schon wertvoll. Ich sage, bist du dir sicher? Und dann hat er gesagt, ja, also ehrlicherweise, ich habe das ja dir vorhin nicht erzählt, als ich dir meine Lebensgeschichte erzählt habe, aber ich war oft im Gefängnis, weil ich Fahrräder geklaut habe. Und ich war so, wow. Okay, cool. Und dann war das so, und es war wirklich der ärmste Mann der Welt, der war total verdreckt, der hatte keine Zähne mehr, der hatte seine Schulter in der Schlaufe und hat mir erzählt, irgendjemand hat ihn verprügelt und er war wirklich dreckig von oben bis unten, wirklich in einem abenteuerlichen Zustand. Und dann hat er zu mir gesagt, schau, du hast hier voll das gute Fahrrad, du kümmerst dich offensichtlich nicht richtig drum, das Fahrrad ist nicht geputzt. Und dann hat er sich so angeschaut und hat gesagt, was ist denn das überhaupt für ein Schloss? Ich meine, das Schloss, das knacke ich dir in 2 Minuten. Und dann hat er sich weiter angeschaut und hat gesagt, da sind ja Rostflecken. Stellst du das nicht unter das Dach? Und es war dann so gut. Und wir hatten so eine coole Begegnung. Und ich war dann so, ich habe ihm dann 20 Euro gegeben und habe gesagt, ich habe das Gefühl, du hast dir die verdient. Ich hatte jetzt voll die gratis. So, wie gehst du ordentlich mit deinem Fahrrad um? Und er war so, ja, das wäre eh auch sein Traumjob, Leute zu beraten, weil er sich da eben so gut auskennt, beruflich, wie man sein Fahrrad nicht geklaut kriegt und gut pflegt. Und es war dann so, das war so eine Begegnung, aus der wir, glaube ich, beide irgendwie bereichert rausgegangen sind. Aber halt, weil das der eine Moment war, wo er gesagt hat, ich will nur jemanden, der mit Woman, ich will nur jemanden, der mit mir redet. Und ich kurz gedacht habe, ich will einfach nur nach Hause, der Tag war lang, meine Lebensmittel sind schwer. Ja. Und diese eine Überwindung, okay, erzähl. Mhm. Und dann ist was total Schönes draus entstanden für uns beide. Mhm. Ich habe immer noch das gleiche Fahrradschloss. Wenn er mich nochmal erwähnt, kriege ich richtig nochmal erwischt.
Aber wenigstens wurde es nicht geklaut.
Vom Freddy.
Die Rostflecken musst du auch noch behandeln. Boah,
ich hoffe, dass ich krieg da wahrscheinlich richtig Druck.
Aber das stimmt. Ich glaube, das ist schon so, wir sind oft so ein bisschen auf unserem Ego-Trip. Und ich finde, ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich denke mir auch manchmal, also die letzten paar Jahre von meinem christlichen Weg voll gesegnet, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, ich muss jetzt nicht noch auf eine christliche Konferenz. Mhm. Also so ein bisschen so dieses, ich hole mir da noch was ab und da muss ich noch ein bisschen mehr lernen und da muss ich noch ein bisschen Teaching bekommen und da noch das und das. Und so irgendwie.
Es ist einfach nicht das Leben von einem Christen, dass man sich die ganze Zeit gegenseitig honert, sagt, wie wert man sich schätzt, dauernd die geilsten Wunder von allen sieht und man geht einfach so glücklich Dauer-Worship hörend durch die Welt und ist so, ich liebe euch alle, ich bin so fröhlich, weil ich bin Christ. Also es ist so, jetzt, man ist so, bring mal deinen PS auf die Straße, jetzt lach mal krachen. Also und es ist voll die Quälerei und super oft gehe ich abends ins Bett und denke, ich habe es heute so vermasselt, ich habe mich so schlecht benommen, es tut mir so leid. Aber es gibt keinen anderen Weg, als es sich irgendwie durchzukämpfen. Und wenn man sich auch so in die Sicherheit gehen will, von, dass man nichts vermasselt, das ist nicht unser Job, dann ändert sich auch die Welt nicht. Ich finde eine Geschichte, die ich super spannend finde, auch so im Sinne von, was können wir ausrichten, was können wir machen und wo sind uns die Hände gebunden. Voll oft ist ja so, wenn wir drüber reden, den Zustand der Welt und dann geht es irgendwie so um die Umwelt, große Unternehmen, die rücksichtslos sind und es ist dann alles so und man merkt, es ist alles so eine Schwere. Das finde ich übrigens auch voll der wichtige Job von uns Christen, diese Geschichte der Hoffnung so zu erzählen. Es gibt voll die Baustellen auf der Welt, aber es sind eben diese vielen frommen Leute da, die bereit sind, durch ihr Opfer wirklich die Welt gesund zu lieben.
Yeah.
Und dann waren wir da eben, weil ich große Unternehmen und wir waren, also ich leider nicht, aber Kollegen waren in Kolwezi im Kongo.
Mhm.
Und in Kolwezi wird Kobalt abgebaut. Yeah. Das ist das, was man braucht für die Batterien in den Elektroautos.
Aha.
Und jetzt wird Kobalt da zum Teil in so offiziellen Minen abgebaut, aber ganz oft auch von Kindern in so Schächten unter der Erde, die auch mal einstürzen. Die Kinder gehen dann nicht in die Schule. Manchmal stehen dann auch die Mütter von denen in so einer vergifteten Suppe, wo sie Kobalt raus, barfüßig stehen die da drin, wo sie Kobalt rausholen. Die sind dann, haben dann voll oft Krebs, weil das, wo sie da drin stehen, ist giftig. Und dann haben auch Good Shepherd Sisters da angefangen und haben eine Schule gestartet mit einer Ausspeisung, sodass die Kinder in die Schule gehen können, nicht mehr in den Minen arbeiten können, was zu essen kriegen und haben auch angefangen, die Mutter zu supporten, dass die sich selber was dazu verdienen können, dass die irgendwie ein Gärtchen anlegen können, sodass sie ihre Kinder auch ernähren können, damit die auch rauskommen aus dieser Kobalt-Situation.
Mhm.
Jetzt haben da diese Schwestern dieses coole Projekt und haben erzählt, jetzt sind zum Teil diese Unternehmen, die dort das Kobalt kaufen aus den Minen, sind zu ihnen gekommen und haben gesagt, toll, was ihr macht. Wir würden euch gern finanziell unterstützen. Und dann hat die Schwester, die Oberin, zu mir gesagt, wir nehmen von niemandem Geld, wo wir nicht hundertprozentig wissen, dass der kein Kobalt nimmt, an dem Kinder dran waren. Und das fand ich so abgefahren, weil wir überlegen uns so, wie können wir irgendwie die Welt umgestalten, wie kann man mit manchen Dingen besser umgehen, dann haben wir irgendwelche abgespaceden Ideen und manche Leute kleben sich auf der Straße fest, aber die Schwestern vom guten Hirten legen sich mit fetten Unternehmen an, indem die denen sagen, wir wollen euer Geld nicht, die brauchen dringend Geld. Die sind Klosterschwestern im Kongo, die haben keine Kohle, die kümmern sich um die Ärmsten, die haben ganz viele Kinder, für die sie Verantwortung übernommen haben. Und jetzt stehen diese Unternehmen bei denen Schlange und betteln die an, dass sie denen Geld geben dürfen und die sagen, wir nehmen euer Geld nur, wenn keine Kinder für euch Kobalt abbauen.
Wow, cool.
Und da siehst du so auch so, wenn du anfängst, dich zu trauen, so einen Weg der Liebe zu gehen mit Gott, dann passieren auch ungeheuerliche Sachen. Weißt du, dann drehen Klosterschwestern die ganze Logik der Welt um. Eigentlich sind hier fette Unternehmen mit viel Geld, gut vernetzt, Presseabteilung, haben alles. Und hier irgendwelche kleinen Klosterschwestern, die haben einfach das Spiel so umgedreht.
Die haben PS auf der Straße.
Ja, die haben wieder PS auf der Straße.
Das ist so cool.
Also ja, es ist nämlich viel mehr auch, als wir dann, wenn wir uns zurückhalten, kriegen wir eben auch nicht mit, was alles möglich ist. So, und es fängt alles an mit einem winzigen Ja.
Mhm.
Mein Beichtvater sagt immer, dass erzählt diese Geschichte, die ich liebe, dass die Mutter Teresa-Schwestern dadurch angefangen haben, dass die Mutter Teresa irgendwann mal gesagt hat, Jesus, du hast einen Wunsch bei mir frei. Wünsch dir was von mir. Wenn du dir was wünschst, sag's mir und dann sage ich ja. Und dann hat sie gemerkt, was er sich von ihr wünscht, nämlich, dass sie war ja eigentlich Lehrerin in so einer Schule für ein bisschen schickere Mädchen, dass sie was Neues anfängt und hat dann diese Sterbenden auf der Straße aufgelesen.
Mhm.
Und aber nicht mit einer krassen Strategie, sondern mit einem, Jesus, wenn du dir was wünschst, sagst mir dann sage ich ja.
Das ist echt super schön.
Ich liebe die Geschichte.
Und ja, auch so simpel. Ich komme da immer wieder drauf zurück, aber ich glaube, ja, ich kenne das so, dass man da so schnell überfordert ist. Ich finde es so toll bei ihr, dass es so, ich meine, sie hätte auch voll überfordert sein können, aber sie hat dann auch mit einem Menschen einfach angefangen. Und du arbeitest ja bei Missio. In dem Wort steckt ja schon Mission mit drinnen. Jetzt haben wir ziemlich viel so über diese sozialen Engagement und diese Nächstenliebe und diese krasse Hinwendung zu den Ärmsten der Armen. Was verstehst du denn unter Mission?
Ich würde sagen, Mission ist zu teilen das Schönste, was ich habe. Und das Schönste ist Christus. Und das kann dann unfassbar viele verschiedene Formen annehmen. Also das kann auch sein, dass in dem Moment, wo ich jemanden frommen Vortrag halte, ich einfach still bin und denen zuhöre, weil ich merke, die brauchen jetzt jemanden zu reden und nicht jemanden, der ihnen fromme Antworten gibt. Die brauchen jemanden, der ihnen einfach nur zuhört. Aber es kann auch sein, dass ich mich traue in einer Situation, wo es mich alles kostet, zu sagen, ich bete für dich, vielleicht bist du es auch, oder bete mal mit mir, oder wir gehen zusammen in die Kirche, oder ein kleines Zeugnis zu geben, was man selber erlebt hat, wie keine Ahnung, mein Leben hat sich so verändert durch Beichte oder Anbetung oder so. Oder eben auch, indem man einfach in der Liebe auf die Leute zugeht oder auch in so einer, die man so, finde ich, Mission ist auch so die Prioritäten von Gott neu ordnen lassen. Vielleicht was ich zum Beispiel auch einen Akt von Mission finde, ich war im Kongo, in Lubumbashi, das ist die zweite größte Stadt dort. Und da haben die Salesianer, und die Salesianer sind ultra cool. Voll oft, wenn du in der Weltkirche unterwegs bist und irgendjemand macht sowas Cowboy-Cooles, so fast piratig, dann sind Salesianer. Und in Lubumbashi haben die Salesianer so verschiedene Einrichtungen für die Straßenkinder dort. Das sind 4000 Kinder, die auf der Straße leben. Und wirklich zum Teil, manche von denen, die nehmen Drogen, aber schon die 10-Jährigen, manche von denen prostituieren sich. Also es bricht einem das Herz, man hält es kaum aus. Und die Salesianer sind dort und halten es aus und bleiben an der Seite dieser Kinder. Und wenn die von der Straße weg wollen, haben die so ein erstes Auffanghaus für die. Die haben dann später auch noch Schulen und wo die längerfristig sein können und so. Aber es gibt so ein allererstes Shelter, wo die hinkommen können. Und wir haben gesagt, wenn die Kinder von der Straße kommen, dann haben die, entweder waren die noch nie in der Schule oder lang nicht. Und dann kannst du nicht so normalen, brauchst nicht morgens dich hinstellen, 6 Stunden Frontalunterricht mit denen zu machen. Also die haben gesagt, das sind die ganzen Basics. Man stiehlt nicht, man schlägt nicht, morgens steht man auf, dann und dann isst man. Also überhaupt so ein geregelter Tagesablauf, schon voll das. Dann haben sie so ausprobiert, wie können sie diese Kinder ans Lernen heranführen. Und haben dann so verschiedene Sachen getestet und sind gelandet bei Montessori-Pädagogik. Und das hat mich so gerührt, weil Montessori ist hier sowas, wenn du willst, dass dein Kind in eine Montessori-Schule geht, musst du dir eine Privatschule leisten. Dort haben sie für die Ärmsten der Armen nur das Beste, nämlich Montessori. Sie haben gemerkt, mit diesen Methoden lernen die Kinder wirklich. Und ich finde, das ist so, das ist auch Mission, weil diese Kinder, denen ist noch nie vorher so eine Liebe begegnet. Alle sind so, wären vielleicht so, okay, du bist arm, ich helfe dir irgendwie, das ist mein Beitrag, und dann kannst du schon voll froh sein, dass ich irgendwie freundlich zu dir war. Und die zermartern sich das Hirn, diese Priester, um sich dahin zu kommen, das, was für diese Kinder das Allerbeste ist. Für die Ärmsten nur das Beste. Und ich finde, das ist auch Mission, weil diese Kinder checken, okay, diese Männer, diese Salesianer, die haben wirklich vollkommen andere Kriterien als die Welt. Wo haben die her? Warum können die so lieben? Warum sind wir denen wichtig, die wir unseren eigenen Eltern nicht wichtig waren? Jesus.
Ja. Und ich finde auch in dem ganzen Zusammenhang, ich komme schon wieder auf die Mutter Teresa, ohne dass ich ihr Leben so mega gut kenne, aber dass es auch nicht immer darum geht, dass man so maximal viel fühlt dabei. Also so, die Mutter Teresa hat ja auch Jahre der, also jetzt in ihrem geistigen Leben mit Gott, aber da ging es nicht darum, dass sie maximal jetzt von Liebe überkommen war bei jedem Menschen, den sie begegnet ist, sondern auch so Liebe als Entscheidung irgendwie. Also so dieses, okay, vielleicht wäre es mir gerade bequemer, das jetzt nicht zu machen, oder es riecht vielleicht nicht so gut oder was auch immer, aber diese, du fühlst es nicht und machst es trotzdem.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich, also wenn wir nur lieben, da wo wir fühlen, ich würde sogar fast mich trauen zu sagen, das ist keine echte Liebe. Mhm. Das ist so wie wenn ich als Mutter, wenn mein Kind nachts weint und gestillt werden muss, ich sage, boah, ich spüre es gerade nicht. Also es geht nicht, so ja, geht keine Liebe.
Stimmt, ja.
Und so geht auch die Liebe, in gewisser Weise, einerseits, da haben es Mütter leichter und schwerer, die können sich nicht dagegen entscheiden, die müssen dann aufstehen, aber gleichzeitig müssen sie auch nicht sich selber dann so viel überlegen, sondern der Job ist dann klar, du gehst dahin und stillst das Kind, dein Babylein. Und aber wenn du die Freiheit hast zu entscheiden, wem helfe ich, was mache ich, dann hast du natürlich, musst du da auch an viel mehr Stellen eine Entscheidung treffen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du wirklich lernen willst zu lieben, musst du dir manchmal ein bisschen was antun.
Mhm.
Oder treu bleiben, wenn du eigentlich einfach keinen Bock hast.
Mhm.
Und das ist dann schon auch, finde ich, herausfordernd abzuwägen, wann ist der richtige Moment zu sagen, jetzt geht's nicht. Jetzt mache ich ein Wochenende Pause, ich bin in einem Hotel mit Sauna oder ich bin in Maria Schutz bei den Auerbacher Schwestern, bei den Passionisten, mein Handy ist aus, ich mache nichts außer beten, chillen und wandern. Also es ist ja voll oft auch das dann, der Move, den es wieder braucht, damit man weiter lieben kann.
Ja.
Aber ja, ich glaube, oft ist es echt, auch wenn es sich gerade nicht anfühlt. Ist ja auch mit Beten. Wenn du nur betest, wenn es sich anfühlt.
Ja.
Wenn die Leute nur verheiratet sind, solange es sich anfühlt, haben wir lauter so 10-Minuten-Ehen oder vielleicht 10 Wochen, aber irgendwann bist du wahrscheinlich so, okay, danke.
Wir können zusammenfassen, dass die Kirche viel größer ist, als wir es eigentlich checken. Da passiert so wahnsinnig viel Wunderschönes, wo Menschen wirklich aus sich herausgehen, aus sich rauswachsen und vielleicht auch, wenn ich jetzt so die Inspiration, die ich für mich mitnehmen möchte und auch vielleicht weitergeben will, ist so dieses, dass wir so viel mehr Potenzial haben.
Mhm.
Und wenn wir über uns selbst hinaus leben und wachsen, dann ist so viel möglich. Und die Geschichten, die du jetzt, das war wahrscheinlich gerade mal eine Handvoll von Dingen, die du gehört hast, oder zeigen das so, dass einzelne Menschen sich zusammentun mit anderen Menschen, die vielleicht ähnlich verrückt sind. Und dann passiert da einfach voll Cooles.
Ja, und ich glaube, das ist, finde ich, schon noch ein wichtiger Punkt, sich zusammentun.
Ja.
Voll vieles ist auch echt schwer, wenn man das alleine macht. Jesus hat die Jünger zu zweit losgeschickt. Ein Kloster ist nie eine Ein-Mann-Angelegenheit. Also echt, sucht euch Kompagnons, sucht euch auch Freunde, die euch ermutigen, sich was zu trauen. Also, also sucht euch Freunde, die euch auch so über euch hinausführen und fangt zusammen Dinge an, betet zusammen und fragt im Gebet, reichen 2 Leute, Jesus, hast du irgendeinen Job für uns?
Ja.
Betet für eure Nachbarschaft und schaut, was er euch zeigt.
Ja, und ich finde es auch cool, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass es eben auch, es hat was mit dir zu tun. Es ist nicht irgendwie was Äußerliches, so du musst jetzt dieses Werk tun, weil das ist jetzt was Gott von, sondern das rührt ja eine Sehnsucht in dir an, weil du spürst ja, dass du was zu geben hast und geben willst. Also das ist dir nichts Fremdes, dieser Dienst auch so.
Ja, und ich glaube, das muss ich unbedingt noch sagen, du wirst nicht glücklich, wenn du nicht dienst. Es ist eine Illusion, wenn du dich die ganze Zeit damit beschäftigst, wie kann ich glücklich werden, wie finde ich meine Erfüllung, was macht mich froh. Das ist die sicherste Methode, um immer am Glück vorbeizuschrappen. Mhm. Wenn du dich committest zu einem Dienst, wenn du dich hingibst, wenn du dich verschenkst, dafür sind wir gemacht.
Ja.
Dafür sind wir von Gott gedacht, uns herzuschenken, nicht die ganze Zeit zu schauen, was fühlt sich für mich jetzt gerade gut an. Das ist die Sicherheit und das ist dann fast tragisch. Ich finde, dann triffst du Leute, wo du denkst, es tut mir so leid, du könntest so viel Freude haben. Trau dich mal.
Ja, raus aus der Komfortzone.
Ja, unbedingt.
Ja, ich glaube, das ist ein super Fazit. Mhm. Anne, vielen Dank für diese Ermutigung, für diesen Pfeffer. Und jetzt gehen wir raus. Jetzt
raus,
ja. Hau mal die PS auf die Straße.
Ja. Es ist ja so, jetzt raus, los, gesendet.
Amen.